Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, dieses Jahr war er ja nicht so oft zu hören, aber sonst gefühlt jedes Jahr, eben bei jedem verregneten Sommer. Er klingt in immer wiederkehrender Regelmäßigkeit im Radio, dieser alte Hit von Rudi Carrell aus dem Jahr 1975. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Und dann heißt es darin, der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts, nur über 1000 Meter gab es Schnee. Mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's, denn schuld daran ist nur die SPD. So einfach kann man es sich machen. An allem ist die Politik schuld. Nein, eigentlich die Politiker, die Regierung, die da oben, die sind schuld an allem. Politikverdrossenheit hin oder her. Jeder von uns hat mit Politik, mit dem Staat, mit der Regierung zu tun und wenn er auch nur darüber schimpft. Und wenn die Bibel Gottes Wort ist für unser Leben, wenn die Bibel Orientierungshilfe für alle Lebensbereiche geben will, dann ist es für uns Christen wichtig, auch bei diesem Thema zu fragen, was sagt Gott eigentlich dazu? Was sagt Gott zum Thema Christ und Politik? Paulus schreibt im Römerbrief einige sehr bemerkenswerte und auch herausfordernde Sätze. Wir haben sie ja eben in der Epistellesung gehört. Nochmal der Anfang, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Seltsame Worte. Jede Obrigkeit, jede Regierung ist von Gott? Ja, Mensch, Paulus, hast du denn keine Ahnung? Was weißt du denn von einem Hitler, einem Stalin, von Diktatoren und Tyrannen? Ihr Konfis denkt bei dem Stichwort Tyrannen vielleicht eher an den Englischlehrer oder so, aber es sind ganz andere Regierungen und Obrigkeiten, mit viel Gewalt, schreckliche Leute, alle Obrigkeit von Gott. Soll man denen untertan sein? So könnte man im ersten Moment meinen und dann den Paulus abstempeln als einen ahnungslosen Spinner. Und man kann ihn auch so missbrauchen, dass man sagt, egal was ist, ihr müsst immer das tun, was euch gesagt wird. Und so wurde er missbraucht. Nur wir sollten uns Folgendes bewusst machen. Paulus lebte nicht in einer heilen Welt, in der nur Recht und Ordnung herrschen. Er lebt im römischen Kaiserreich, wo wirklich geisteskranke Typen wie etwa Nero Willkür und Schrecken verbreiteten und wo er selbst mehrfach völlig zu Unrecht, ungerechtfertigt in den Knast kam, gefoltert wurde. Und nun, obwohl Paulus selbst Opfer der Staatsgewalt wurde, wieso ermutigt er denn jetzt nicht zur Revolution, zum Aufstand gegen das Unrecht, zum Putsch? Hat er Angst etwa? Ist er ein Duckmäuser? Meint er, ach Religion, das ist Privatsache? Nichts von dem trifft zu. So wie wir Paulus kennen, wissen wir, er ist erstens so mutig, dass er sein eigenes Leben riskiert für seine Botschaft, wahrlich kein Duckmäuser. Und er war ebenfalls der Überzeugung, der festen Überzeugung, der Glaube durchzieht alle Lebensbereiche, von wegen Religion ist Privatsache. Und warum sagt Paulus dann so brav, seid untertan der Obrigkeit? Nun, wenn wir diese Worte genau lesen, dann merken wir, Paulus benennt hier nicht einen konkreten Herrscher. Paulus geht es nicht um eine ganz konkrete Regierung. Und ich glaube nicht, dass er der Meinung ist, jeder Bösewicht der auf einem Thron sitzt, dass Gott ihn da genau so haben wollte. Tut nun alles, was die euch sagen, egal ob Nero oder Hitler. Nein, dann würden wir ihn missverstehen. Es geht Paulus um etwas ganz anderes, etwas viel Grundsätzlicheres. Paulus weiß, die Welt, in der wir leben, ist eine Welt ohne Gott. Eine Welt, wo Menschen in der Regel sich selbst die Nächsten sind. Und wo vor allem der eigene Vorteil gesucht wird. Und darum hat Gott sozusagen als eine Notordnung in dieser gefallenen Schöpfung gewollt, dass es so etwas wie Staatsgewalt gibt. Eine Staatsgewalt, Strukturen, die für Ordnung sorgen, wenigstens ein Stück weit Recht und Ordnung herstellen sollen. Kriminalität und Terror eindämmen sollen. Obrigkeit meint hier also nicht den einzelnen Herrscher, sondern die Grundstrukturen in einem Staat. Dass es Polizei und Militär geben muss, um das Böse in Schach zu halten, notfalls auch mit Gewalt. Der englische Philosoph Thomas Hobbes, der hat es mal so auf den Punkt gebracht: Homo homini lupus est, zu Deutsch: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wenn es keine Polizei gäbe, wenn es keine Strafe gäbe, wenn es keine Staatsgewalt gäbe, würde gnadenlos das Recht des Stärkeren gelten. Der Schwache wäre dem Starken schutzlos ausgeliefert. Chaos und Anarchie wären die Folge. Und die Erfahrungen bei vielen Revolutionen zeigen, dass keine Regierung mitunter noch viel schlimmer ist als eine schlechte Regierung. Denken wir an die Oktoberrevolution in Russland und den darauf sich anschließenden Bürgerkrieg vor etwa 100 Jahren, wo in nur 4 Jahren fast 13 Millionen Menschen ermordet wurden, wo sich die Menschen erbarmungslos gegenseitig niedergemetzelt haben. Es gab keine Obrigkeit. George Orwell hat in seinem berühmten Werk Animal Farm, die Farm der Tiere, beschrieben, wie die Tiere den tyrannischen Bauern verjagen und am Ende unter die noch viel schlimmere Herrschaft der Schweine geraten. Und dann heißt es in diesem Roman: Die Tiere blickten von Schwein zu Mensch, und von Mensch zu Schwein und dann wieder von Schwein zu Mensch. Doch es war bereits unmöglich zu sagen, wer was war. Darum, sagt Paulus, es ist gut, dass es Obrigkeit gibt. Es ist gut, dass es Regierung gibt. Und auch wenn euch die Regierung nicht passt, im Grundsätzlichen gilt es, sich unterzuordnen und die Gesetze zu achten. Und genauso hat auch Jesus selber geredet. Auf die Frage, ist es denn recht, diesem römischen Besatzungsregime, das uns unterdrückt und versklavt, das die Welt unter seine Füße tritt, ist es recht, dass wir diesen Leuten auch noch Steuern zahlen? Da sagt Jesus: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und dann fügt Paulus noch etwas Ungeheures hinzu, an einer anderen Stelle im Brief an Timotheus. Er sagt: Ehrt nicht nur die Obrigkeit, habt nicht nur Respekt, sondern betet für sie, betet für die Könige und für alle Obrigkeit. Das ist unser Auftrag im Hinblick auf die Regierung. Schon im Alten Testament mahnt der Prophet Jeremia: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Ihr Lieben, diese Stadt war nicht Jerusalem, sondern es war das gottlose Babylon. Dort waren die Juden im Exil, in Gefangenschaft, in einer heidnischen, gottlosen, gewaltstrotzenden Gesellschaft. Und da sagt Jeremia, suche das Beste für diese Stadt. Engagiert euch, bringt euch ein nach euren Kräften zum Wohl der Gesellschaft, in der ihr gerade lebt. Zum Wohl von eurem Umfeld, von euren Mitmenschen. Ihr könnt nicht die Gesamtausrichtung dieser gottlosen Stadt und des ganzen Landes verändern. Aber ihr könnt in eurem Umfeld mit euren Mitteln und Möglichkeiten euch für Gottes gute Gebote einsetzen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Schaut, ob ihr die Gabe habt, politische Verantwortung zu übernehmen, so wie Daniel und seine Freunde am Hof des Königs Nebukadnezar, des Königs von diesem gottlosen Babylon. Und vergesst vor allem eins nicht, betet für sie. Betet für die Regierung und Politiker. Und das gilt auch heute für uns. Wie ist so unsere Einstellung? Sind wir auch immer nur am Schimpfen, am Meckern, am Motzen? Wundern wir uns über Politiker? Ich fand das ganz interessant. Letzte Woche, ein Kollege von mir, der hat Folgendes erlebt. Zu seiner Gemeinde gehört ein verdientes Gemeindemitglied, was 105 Jahre alt geworden ist. Und das fand er also ganz faszinierend. Und dann hat er mit seinem Sohn darüber gesprochen und hat gesagt, hör mal, Junge, stell dir das mal vor, als der geboren wurde, 1913 war das. Kannst du dir das vorstellen, 1913? Und dann wollte er so ein bisschen das Geschichtswissen seines Jungen überprüfen und fragte, weißt du, wer damals in Deutschland regiert hat? Die Antwort, Merkel? Ja, für junge Leute ist das gefühlt so eine Vorstellung. Aber so viel hören wir immer von Merkel. Wer betet eigentlich für diese Frau, unsere Bundeskanzlerin? Wer betet für sie? Wer betet für unseren Bürgermeister hier vor Ort? Für unseren Samtgemeindebürgermeister, für unseren Ministerpräsidenten? Wer betet für sie? Das möchte Gott, dass wir uns im Gebet mit ihnen auch, ja, mit ihnen verbinden, dass wir versuchen, im Gebet sie vor Gott zu bringen, dass sie von Gott Weisheit bekommen. Wie ist das als Christ in der Politik? Wie soll das gehen, sich in einer Gesellschaft, die weithin nicht nach Gott fragt, politisch zu engagieren? Das ist ja nun auch diese Frage und ich bin Herrn Lattmann dankbar, dass er uns da schon einige Akzente vorgestellt hat. Christsein und Politik, geht das überhaupt? Kann ich denn nach den Maßstäben der Bibel politisch handeln? Nun, hier hat Martin Luther ganz hilfreiche Gedanken geäußert. Anhand der Bibel zeigt er auf, dass ein Christ sozusagen eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Wie ist das gemeint? Er ist Bürger zweier Reiche. Er ist zum einen Gottes Kind und er lebt im Glauben und in der Gemeinde. Das ist das geistliche Reich. Und sein Handeln in diesem Bereich, in seinem privaten Leben, in seinem Alltag, soll tatsächlich ganz vom Evangelium bestimmt sein. Wie es uns etwa die Bergpredigt vor Augen malt. Bestimmt sein von Liebe, Barmherzigkeit, verzeihen, vergeben, Gnade vor Recht ergehen lassen. Wie leben wir unser Christsein in unserem Umfeld? Aber zum anderen lebt auch ein Christ mit beiden Beinen auf dieser Erde und ist somit auch Bürger des anderen Reiches, des weltlichen Reichs. Und hier hat Gott, wie wir gesehen haben, sozusagen als Notordnung gegen Gewalt, Chaos und Anarchie mitunter andere Formen des Handelns, eine andere Art und Weise zu regieren. Vielleicht kann uns folgendes Beispiel das deutlich machen, wie ich das meine. Stellen wir uns einen Richter vor, der überzeugter gläubiger Christ ist. Und nun muss er das Urteil sprechen. Stellen wir uns vor, er würde in der Urteilsverkündung sagen: Ja, mein lieber Angeklagter, du hast zwar die Oma überfallen und halb totgeschlagen, aber ich bin Christ. Ich vergebe dir, wie auch Christus mir vergeben hat. Du bist frei. Eine absurde Vorstellung. Nein, er muss auch als Christ ein gerechtes Urteil sprechen. Genauso muss ein Polizist die Bürger schützen, notfalls mit Waffengewalt, auch wenn er Christ ist. Und ein Land, das angegriffen wird von Terroristen oder anderen Staaten, muss sich verteidigen, notfalls auch mit Waffengewalt. Und da gehören auch Christen mit dazu, die bereit sind, diesen Dienst zu tun. Ich weiß, im Einzelfall kann das zu ganz schweren Gewissenskonflikten führen. Und so habe ich ganz hohen Respekt vor Christen, die sich in der Politik engagieren. Denn sie haben es oft nicht leicht in ihren Entscheidungen. Da ist dieser ständige Machtkampf, das Gerangel, und zwar nicht nur mit dem politischen Gegner, sondern oftmals auch in der eigenen Partei. Der erkrankte Parlamentarier bekommt eine Genesungskarte. Und da steht ganz freundlich drauf: Wir wünschen mit 75 zu 63 Stimmen gute Besserung, die Fraktionskollegen. Es ist nicht einfach, Politiker zu sein. Aber wie gut, wenn es Christen gibt, die den Mut haben, sich das anzutun und ihrem Land zu dienen. Christliche Politik in dem Anspruch, dass die eigene und womöglich nur die eigene Position christlich sei, das halte ich für problematisch. Denn als Christen ist auch, solange wir hier auf dieser Erde leben, unsere Erkenntnis oftmals nur Stückwerk. Und auch als Christen können wir zu politischen Themen ganz unterschiedliche und gegensätzliche Meinungen haben. So ist das mit einer christlichen Politik schwierig unter dieser Bezeichnung. Wohl aber gibt es Christsein in der Politik und Christen in der Politik. Menschen, die ihre politischen Überzeugungen am Maßstab der Gebote Gottes überprüfen, die durch Gebet in Verbindung mit Gott stehen, die aus dem Gebet Kraft für ihr Handeln schöpfen und Gott um Weisheit bitten. Vor solchen Menschen habe ich große Hochachtung. Es ist ja so leicht, von außen alles zu kritisieren, alles besser zu wissen und der Politik Vorschläge zu machen, wie sie dies und jenes entscheiden soll. Und ich habe den Eindruck, manchmal tut sich unsere Kirche auch sehr damit hervor, sich in viele politischen Detailfragen einzumischen, ohne dass ich da immer so die volle Kompetenz dahinter erkennen kann. Von daher ist es für uns hier in Hohenhaus wichtig, Politik ist nicht das Hauptgebiet der Predigt. Das ist nicht unser Kern, sondern als Christen, als Kirche ist unser Kern die Verkündigung des Wortes Gottes. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir sehen hier noch nicht alles klar. Aber dann gibt es doch Grenzsituationen, wo wir nicht mehr schweigen können. Und wo auch ein Christ, der in der Politik ist, wo auch ein Christ, der Staatsbürger ist, nicht mehr mit kann. Und da gilt, was Petrus und Johannes sagen in der Apostelgeschichte: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn nämlich ein Staat seine Macht missbraucht und wenn das, wozu Gott die Regierung und den Staat eingesetzt hat, den Guten zu belohnen, den Bösen zu bestrafen, wenn das ins Gegenteil verkehrt wird und pervertiert wird, wie wir es zum Beispiel in Deutschland im Dritten Reich erlebt haben, dann können wir nicht schweigen. Und dann gilt es, sich auch der Obrigkeit zu widersetzen. Dietrich Bonhoeffer hat das mit klaren Worten deutlich gemacht. Er hat gesagt, als Kirche, als Christen, können wir doch nicht nur zugucken, wenn ein Verrückter am Steuer eines Autos sitzt und in die Menschenmenge hineinfährt. Und es ist auch zu wenig, nur mahnende Worte zu finden und ihm zuzurufen, halt, bleib stehen, kehr um. Sondern dann ist der Punkt erreicht, wo wir dem Rat in die Speichen greifen müssen. So sagt er. Auch das kann es geben. Wann so ein Punkt erreicht ist, das ist eine schwere Entscheidung. Die kann nur jeder für sich selber treffen in seiner Verantwortung vor Gott und im eigenen Gewissen. Wir können Gott dankbar sein, dass wir in einer Zeit und in einem Land leben, wo diese Gewissensentscheidung in diesem extremen Fall nicht vonnöten ist. Aber es gibt viele Glaubensgeschwister in anderen Ländern, die in anderen Situationen stehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zum Schluss möchte ich noch fragen, wie ist das eigentlich nicht nur mit der Regierung in einem Land? Denn die können wir vielleicht durch Wahlen mitbestimmen, aber letztlich können wir sie als Einzelne und als Christen schon gar nicht entscheiden. Die bestimmt man nicht allein. Deswegen möchte ich heute nicht nur fragen, wie ist das mit der Regierung in einem Land, sondern was wir entscheiden können, ist die Frage mit der Regierung in unserem Leben. Wer hat eigentlich in unserem eigenen Leben das Sagen? Wer ist unser Herr? Wer regiert uns? Und da ist es mein Wunsch für mein eigenes Leben, so wie wir es vorhin in den Liedern gesungen haben, Jesus, sei du der König, regier in mir, zeig du mir den Weg, den ich gehen soll in meinem Alltag. Geh mit mir in den schwierigen Wegen des Lebens, gib mir deinen Geist für die Entscheidungen, die ich treffen muss, in der Erziehung, im Beruf, in der Partnerschaft. Sei du mein Herr, sei du mein Bundeskanzler, sei du mein König und Kaiser. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Unsere Band Pray Nation wird mit uns ein Lied singen, was genau diesen Gedanken aufnimmt. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Amen.